Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Gestern haben wir hier im Programm mit dem US-amerikanischen Autor Nana Kwame Adjei-Brenja über Rassismus und seinen radikalen Erzählungsband Friday Black diskutiert. Und heute wollen wir diese Perspektive mit weiteren Büchern amerikanischer schwarzer Autorinnen und Autoren erweitern. Bei uns im Studio ist Pieke Biermann, die Schriftstellerin, Kritikerin und Übersetzerin. Im Frühjahr ist sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden für die Übersetzung des Romans Oreo von Fran Ross, der jüdisch schwarzen Autorin aus den USA. Guten Morgen, Pieke Biermann.
Guten Morgen.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten, kann man wohl sagen, ja, mit der Literatur von schwarzen Autorinnen und Autoren weltweit und ihren Themen. Und man hat ja wirklich den Eindruck, dass gerade in den letzten beiden Jahren auffallend viele Romane aus den USA von schwarzen Autorinnen und Autoren zu uns gekommen sind und diskutiert werden. Oder hat das, ist das der täuschte Eindruck, oder hat das mit unserer größeren Sensibilität für das Thema zu tun?
Na, es sind auch nicht nur Romane übrigens. Es gibt auch sehr viele essayistische Sachen. Ta-Nehisi Coates zum Beispiel ist inzwischen ja auch sehr berühmt. Stuart Hall, Zadie Smith. Und es sind auch nicht nur afroamerikanische Autoren und Autorinnen, sondern zum Beispiel auch britische. Also Beispiel nur, Bernardine Evaristo hat gerade den Man Booker Preis gekriegt. Der heißt ja nicht mehr Man Booker Preis, sondern nur noch Booker. Und als erste schwarze Frau übrigens. Und Marlon James hatte den schon mal 2016, auch als erster Schwarzer. Aber mir ist das 2019, als ich an der Übersetzung von Oreo gearbeitet habe, irgendwie aufgefallen, weil ich ja auch mal Kataloge angucke, wegen Rezensionen und so. Ich denke, oh, das ist ja merkwürdig. Plötzlich ganz viele auch Neuübersetzungen. Alte Übersetzungen, also so Klassiker wieder rausgebracht, zum ersten Mal überhaupt übersetzt. Meine Kathleen Collins zum Beispiel, William Melvin Kelly, natürlich Fran Ross, die ist ja auch noch nie erschienen bei uns. Und es gibt junge Autoren, neue Autoren wie Colson Whitehead, Marlon James habe ich schon genannt, Jamel Brinkley und Nana Kwame Adjei-Brenja, den ihr gestern hier hattet. Und es gibt eben auch die Klassiker, die neu übersetzt worden sind, weil eben auch die Übersetzungen dann nicht so richtig gut waren.
Wir haben viele Bücher dieser Namen, die Sie jetzt genannt haben, hier besprochen bei uns in der Lesart und im gesamten Programm. Das klingt aber jetzt fast wie eine Explosion, ne? Haben Sie eine Erklärung dafür, Frau Biermann?
Ja, Explosion. Also ich glaube, ein Geheimnis ist dahinter gar kein Geheimnis. So funktioniert Buchmarkt. Wenn in Amerika was populär wird, dann kommt das nach kurzer Zeit auch zu uns, weil natürlich sich deutschsprachige Verlage interessieren dafür, was ist da. Also es hat in Amerika angefangen in den 2018er, 17er, 18er Zeiten. Dass zum Beispiel jemand wie Baldwin auf Deutsch neu übersetzt wird, ist eine Eigenproduktion. Das ist, war endlich mal fällig. Zora Neale Hurston, auch ein großer Name, ist auch immer schon mal wieder übersetzt worden. Anne Petrie ist auch neu übersetzt worden. Die ist aber auch in Amerika jetzt nicht so groß neu gekommen. Und natürlich hat es auch was damit zu tun, dass es in dieser Zeit, sagen wir mal seit 2017, 18, 19, afrodeutsche Stimmen verstärkt gab, die auch Romane, Autorinnen vor allen Dingen, die Romane geschrieben haben, die veröffentlicht wurden und Aufmerksamkeit erzeugt haben. Und das Ganze hat aber natürlich einen Boden, also das fällt nicht vom Himmel. Auch im deutschsprachigen Markt, also seit den 70er Jahren spätestens, ist da eine ganze Menge schon passiert. Wir denken an große Namen, Alice Walker, Toni Morrison, Maya Angelou, Audre Lorde. Die sind alle in dieser Zeit zum ersten Mal rausgekommen. Pauli Marshall, Gail Jones, auch Chester Himes und Walter Mosley natürlich, also Kriminalautoren. Und nicht zu vergessen Alex Haley. Also es gibt einen Boden.
Wenn wir unseren Fokus jetzt auf den Rassismus legen, über Rassismus gegen Schwarze haben ja nicht nur schwarze US-Autorinnen und Autoren geschrieben.
Weiß
und die, und die schwarze Literatur, die gibt es ja so wenig wie die weibliche Literatur. Aber kann man sagen, dass Rassismus in allen Romanen dieser Autoren und Autorinnen eine zentrale Rolle spielt?
Eine zentrale Rolle, in der Tat. So wie in den Filmen auch, wie vor allen Dingen in der Musik und natürlich so wie im Leben. Die rassistische Erfahrung, also das, die Erfahrung, Opfer des Rassismus zu sein, darunter zu leiden, davon umgebracht zu werden auch gerne mal. Der Kampf dagegen, die sind ja Teil der amerikanischen schwarzen, nicht nur amerikanischen, der schwarzen Kultur in den USA. Und die hat eine reiche und lange Geschichte und übrigens auch eine stolze. Wissen Sie, was heute für ein Datum ist?
Ich gucke mal auf den Kalender, 19. Juni 2020.
Ja, das und Sie nennt man mir jetzt. In den USA Juneteenth.
Der Juneteenth?
Das ist der Tag, an dem Lincoln unterzeichnet hat, dass die Sklaven befreit gehören. Und verkündet wurde das in Texas 1865. Das ist jetzt 155 Jahre her. Und das ist in Amerika ein Feiertag. Ein schwarzer Feiertag. Juneteenth. Schönes Datum
was
für dieses
Pointe.
Gespräch.
Die haben sie, das haben, da haben sie jetzt aber auch eine Überraschung.
Ja, da haben wir es wieder.
Froh lacht die Autorin und staunend vernimmt der betroffene Moderator. Piki Biermann, wenn Sie von der langen dieser Geschichte, Kulturgeschichte sprechen. Wie hat sich das in der Literaturgeschichte eigentlich niedergeschlagen? Können Sie uns das kurz einordnen?
Kurz, ganz, ja. ganz kurz und sehr grob kurz. Also die schwarze amerikanische Literaturgeschichte beginnt mit zwei Frauen. Die eine heißt Lucy Terry, die andere heißt Phyllis Wheatley. Beide sind als kleine Mädchen gestohlen, verschleppt worden und als Sklavinnen dann verkauft worden. Beide durften, weil sie irgendwie nette Herrschaften hatten, schreiben lernen, lesen und schreiben lernen und sind auch, glaube ich, getauft worden. Lucy Terry hat das allererste Gedicht geschrieben, eines schwarzafrikanischen, eines afroamerikanischen Autors, Autorin. Das muss irgendwie 1760 oder 50 oder so gewesen sein. Man weiß es nicht. Das ist erstmal weiter erzählt worden, erst später gedruckt. Phyllis Wheatley ist die erste schwarze Person, deren Literatur, deren Gedichte gedruckt wurden. 1773. So alt ist die Geschichte. Naja, und dann gibt's ganz grob wirklich. Es gibt eine ganz wichtige Periode in der schwarzen Kultur in Amerika, die heißt Harlem Renaissance. Also grob gesagt zwischen den beiden Weltkriegen. Das ist eigentlich die erste große Selbstermächtigung kulturell, politisch von Schwarzen in den Vereinigten Staaten. Das ist die Erfindung des, wie das damals genannt wurde, New Negro. Also das Wort Negro wurde damals eher benutzt und auch eher neutral noch benutzt. Zora Neale Hurston ist da die große Vertreterin. Also eine Kulturleistung von ihr ist, dass sie diesen sogenannten Vernacular, also die Umgangssprache, das Sprechen von Schwarzen, entdeckt, dokumentiert und kultiviert hat. Und das ist eben, sie hat uns beigebracht, es ist kein Slang, was Schwarze sprechen, es ist eine eigene Sprache. Es sind verschiedene eigene Sprachen. Gut, dann wieder ein großer Schnitt, Black Power, Black Panther, das waren dann so 60er, 70er Jahre. Wichtig natürlich immer die Spike Lee-Filme, Film, Musik sowieso, ja. Hip-Hop und so weiter. Immer wieder Musik, das hat natürlich alles miteinander zu tun. Auch Frauenbewegung ist nicht ganz unbedeutend in diesem Zusammenhang. Und dann gab es ab 2013 halt die Black Lives Matter-Bewegung, die jetzt gerade wieder aufbricht, richtig. Es geht immer um die alte Wut, es geht um neue Haltung dazu vielleicht, es geht aber auch um neue Formen, die das immer wieder hervorbringen. Das ist natürlich hoch faszinierend.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart mit Piki Biermann im Studio. Die Schriftstellerin und Übersetzerin hat für uns die vielfältige jüngere und ältere Literatur von US-amerikanischen schwarzen Autorinnen und Autoren sortiert. Ein breites Spektrum haben Sie uns schon aufgefächert von Namen. Frau Biermann, hat sich denn im Lauf der Zeit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung auch das Schreiben über Rassismus verändert mit ja immer wieder neuen Themen vielleicht auch?
Ja, selbstverständlich.
Das stimmt auch.
Aber das würde jetzt natürlich absolut den Rahmen sprengen. Dann können wir 43 Sendungen dazu machen. Sagen wir mal, es gibt immer wieder Breschensprenger. Das ist ganz entscheidend. Und die sind aber natürlich in verschiedenen Genres. Es sind mal Romane, es sind mal Gedichte, es ist mal immer wieder Musik, ganz viel Musik. Man kann vielleicht auf die erzählende Literatur bezogen ganz, ganz wirklich sehr grob unterscheiden zwischen Slave Narratives, also Erzählungen, die sich immer beziehen auf das mal Sklave gewesen sein oder immer noch Sklave sein, Sklavenfamilien, Sklavengeschichte und so weiter, und eher urbanen in Gänsefüßchen Erzählformen. Aber das ist eine sehr grobe Unterscheidung und die ist auch nicht regional und auch nicht chronologisch festzumachen oder zuzuordnen. Also so starr ist das alles nicht. Das ist halt eine reiche Kultur.
Wenn wir mal auf ein ganz konkretes Thema kommen, das natürlich jetzt momentan in dem Blickpunkt der Welt steht, kann man ja sagen, das Thema Polizeigewalt ja gegen Schwarze. Es scheint immer wieder auf, in auch in der Literatur, beim zweifachen Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead etwa, The Nickel Boys, mhm, wenn man an dieses Buch denkt. Oder eben jetzt auch den Geschichten von Nana Kwame Adjei-Brenya, der gestern hier in unserem Programm davon erzählt hat, Friday Black, eine ganz radikale Fantasie, eine Rachefantasie, ja, kann man sagen, auf Polizeigewalt.
Ja, ja, selbstverständlich ist das immer ein Thema. Also nicht in jedem Buch und nicht immer in derselben Weise, aber Polizeigewalt gegen Schwarze ist einfach ein Thema. Und das ist auch kein Wunder. Die Polizei in den Vereinigten Staaten hat einfach eine Tradition in dieser Beziehung. Das können wir uns von hier aus nicht richtig vorstellen. Aber die Urgründe der amerikanischen, der US-amerikanischen Polizei sind die Slave Guards gewesen. Die Wächter über die Sklaven. Das heißt, die haben von Anfang an gelernt, das sind keine Menschen, die wir wie Menschen behandeln. Die sind eher wie Vieh oder die müssen auf jeden Fall, sind unsere Feinde und müssen irgendwie geprügelt oder gleich auch gerne umgebracht werden. So. Das ist natürlich jetzt nicht jeder Weiße oder Latino oder auch schwarze Polizist in den Vereinigten Staaten sozusagen selber direkt so gepolt. Aber das tradiert sich ja über Generationen. Und umgekehrt, die Opferseite, also die, die das aushalten mussten, sind auch nicht unbedingt selber persönlich heute individuell davon betroffen, getroffen. Aber es tradiert sich auch über Generationen. Mit anderen Worten, diese Art von Sklaverei steckt beiden in den Knochen, den Polizisten, weiß oder nicht, und den Schwarzen, Opfer oder nicht.
Pieke Biermann, Sie haben den diesjährigen Leipziger Buchpreis für Ihre Übersetzung von Oreo von Fran Ross bekommen, der jüdisch-schwarzen Autorin, die 1935 geboren wurde, in den 1970er Jahren diesen einen Roman veröffentlicht hat. Ja. Das ist auch schon ein ganz besonderes Buch zum Thema, nicht wahr?
Ja, das kann man wohl sagen. Fran Ross sprengt einfach alles. Man muss sich vorstellen, das Buch ist 1974 veröffentlicht worden zum ersten Mal. Das ist also genau aus dieser Hochzeit von Black Panther, Black Power. Da ging es mit einem bösen deutschen Wort, bitte nicht missverstehen, auch um Reinheit der Schwarzen. Also das echte Afro und das bitte nicht mit Weiß vermischt. Oder auch nur freundlich betrachtet, das Weiße. Fran Ross ist beides. Fran Ross ist jüdisch und Fran Ross ist schwarz. Das heißt, sie hat in sich zwei Minderheiten, sogenannte Minderheiten, diskriminierte Minderheiten. Und das war, als die zu schreiben und dann auch noch so eine Figur zu erfinden, die ja genau das transportiert. Oreo ist ja auch jüdisch und schwarz. Das war ein absoluter Affront natürlich. Also das war eine Provokation sondergleichen. Weil in solchen Befreiungsbewegungszeiten ist das natürlich fatal, dieses wir wollen aber wir selber und Identität und identitär sein. Das hauten bei ihr überhaupt nicht hin. Das hat sie alles zerschmettert.
Die Kollegin Verena Lücken hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu angemerkt, dass dieses Buch Oreo ein Beleg sei, dafür sei, dass die Vorstellung, dass amerikanische schwarze Literatur nur eine Traditionslinie, nämlich diese Slave Narrative hat, dass das entschieden unterbelichtet sei. Ja. Inwiefern fällt denn dieser Roman von der Fran Ross gegenüber anderen afroamerikanischen Romanen dann aus dem Rahmen?
Das war eine sehr, sehr kluge Bemerkung. Die hat mich sehr gefreut. Fran Ross, die kapert einfach auch alles. Also die sprengt nicht nur alles, sondern die kapert mit einem Selbstbewusstsein, das sogenannte Weiße, das sogenannte Männliche, das nimmt die einfach, verwurstet es, verarbeitet es, zieht es durch den Kakao, macht alles Mögliche damit, erlaubt sich das einfach. Also griechische, antike, Theseus-Mythos, die Picaro-Tradition, die Schelmenromane, akademisches, das nimmt die einfach so hin, mischt es mit Vernacular eben zum Beispiel, aber auch aus beiden Ecken, jüdisches, jiddisches und schwarzes, amerikanisches, englisch. Und die holt eben aus diesen beiden Polen, jüdisch und schwarz, raus, was nur immer drin ist. Den scharfen Blick, die spitze Zunge und den Überlebenswitz. Und das ist eigentlich eine Feier des Hybriden. Also Schluss mit dem Quatsch von irgendwelchen reinen Rassen oder sowas. Rassen überhaupt. Und ich meine, das macht die auch noch so, dass es Spaß macht. Das ist witzig und macht Spaß.
Von 1974 eben. Ist der Roman sozusagen ja, aktueller denn je. Fast 50 Jahre danach.
Ja. Ja.
Rassismus als Thema, Motiv in der Literatur schwarzer Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus den USA. Pieke Biermann hat uns einen Überblick gegeben. Vielen Dank dafür Ihnen und für eine opulente Liste mit allen erwähnten und noch etlichen weiteren Autoren und ihren Titeln, die Sie für uns zusammengestellt haben, Pieke Biermann, für unsere Website. Nachher steht sie online unter www.deutschlandfunkkultur.de.